heiße dich sehr gerne auf meinem Podcast Musikleben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder mich auch live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren und erfährst alles, was ich so in nächster Zeit mache. Diesen Podcast spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Das ist mir auch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen und das ist auch das Feedback, das ich immer wieder von euch bekomme, dass ich Menschen fühlbar mache und dass man ja so viel nachvollziehen kann oder sie in ihnen ein wenig tiefer begegnen kann. Selbst wenn sie diese Menschen schon kennen, das ist das Interessante. Und was mich auch sehr freut, ist immer wieder euer Feedback, was mich oft sehr tief berührt, natürlich auch motiviert und mir auch zeigt, in welche Richtung wir weitermachen, dass ich dort auch immer wieder mitbekomme, wie sehr ich euch inspiriere und sogar auch ermächtige. Und das finde ich natürlich richtig, richtig gut. Das freut mich sehr. Es freut mich auch sehr, dass dieser Podcast, da tragen jetzt natürlich auch die englischen Folgen zu bei, dass der jetzt wirklich international, also weltweit gehört wird, dass wir so gewachsen sind mit dieser neuen Musik, die ja vermeintlich eine Nische ist. Also finde ich alles richtig, richtig gut. Ich kooperiere mit der NMZ, der neuen Musikzeitung. Falls ihr die noch nicht kennt, guckt es euch an. Man kann sie online abonnieren, man kann auch die Printversion bestellen. Was euch da beliebt, also da seid ihr wirklich sehr gut auf dem Laufenden. Ich freue mich über alles, was für mich dieses Jahr ansteht. Ich habe große Konzerte in Graz, in Athen, in Luxemburg und natürlich auch an vielen schönen Orten in Deutschland. Das heißt, auch dort freue ich mich natürlich, wenn ihr vorbeikommt, was auch immer wieder vorkommt. Oder vielleicht gibt es auch den einen oder anderen von euch, ich habe sowas schon erlebt, die den Podcast hören und dann hören sie sich auch meine Sachen an, wie ich so singe, wie ich so auftrete. Und dann schreiben mich manchmal Menschen an und wollen mit mir arbeiten. Und ich mache die Erfahrung, wenn das die Menschen sind, die tatsächlich auch schon eine Weile diesen Podcast hören, also ihr kriegt ja ziemlich viel von mir mit, dann ist das oft ein ziemlich guter Match. Also das erfreut mich dann immer sehr, weil das sehr, wirklich sehr beglückende Projekte sind. Ja, in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit dem Komponisten Michael Dehnhoff, den ich nun auch schon eine ganze Weile kenne und der auch so ein begabter, vielseitiger Mensch ist. Und ich glaube, wir haben auch wieder über viele, viele spannende Themen gesprochen. Also hier das Gespräch für euch mit dem Komponisten Michael Dehnhoff. Hallo lieber Michael Dehnhoff. Ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich mal hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist, weil wir uns ja auch schon sehr lange kennen. Und
das ist richtig.
Ich habe auch das große Glück, weil wir nicht so weit voneinander entfernt wohnen, dass ich dich hier so richtig live haben darf. Das habe ich ja auch nicht immer. Viele Gespräche gehen ja auch über Zoom. Genau. Und ich habe dich tatsächlich damals über den Kollegen David Graham kennengelernt.
Ah, das war mir jetzt gar nicht mehr so bewusst, ja.
Und der hat dich so interessant auch eingeführt. Also ich hatte irgendwie mit ihm so ein bisschen zu tun, war ja gerade ins Rheinland gezogen und dann sagte er, Irene, du musst jetzt einen berühmten Komponisten kennenlernen. Das warst dann du. Und dann habe ich Klavierlieder von dir gesungen, die Heinrichslieder.
Richtig, ja. Das.
Und wir haben Credo gemacht.
Auch das, genau. Und last not least dann die Gregorias.
Ja, die ja jetzt auch wieder aufgeführt werden in Köln und in Bonn. Genau. Ich möchte von dir wissen, wie bist du eigentlich zu dieser neuen Musik gekommen?
Ja, die Frage nach den Anfängen, die stellt man sich, je älter man wird, vielleicht sogar noch eher als so mit einem normalen Betrieb des nach vorne Gehens. Zunächst mal, ich bin in einem musikalischen Haushalt groß geworden. Meine Eltern waren beide Schulmusiker und ich habe vier Brüder noch, die alle auch den Musikerberuf eingeschlagen haben. Einer, der zweitjüngste, exakt wie mein Vater, Schulmusiker mit dem Zweitfach Deutsch, und dessen Sohn ist mittlerweile auch in derselben Kombination im Schulbetrieb drin. Ja, und die anderen sind alle ins Orchester gegangen. Einer als Flötist in Duisburg zuletzt, der jüngste in Münster, einzige noch wirklich aktive in Münster im städtischen Orchester als Bratschist. Und der Bruder, mit dem ich am meisten musikalisch gemacht habe, allein schon dadurch, dass wir viele Jahre zusammen Klaviertrio gespielt haben, Johannes, der war bis vor wenigen Jahren erster Konzertmeister in Braunschweig im Staatstheater. Und wie gesagt, wir sind alle ganz früh ans Musikmachen drangekommen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, wir drei Älteren, wie man so schön sagt, es war auch tatsächlich so, die beiden anderen fühlten sich selber auch eher, glaube ich, selbst als Nachzügler. Wir drei, die auch relativ nah beieinander sind, altersmäßig. Wenn dann Weihnachten Besuch kam von der Verwandtschaft und wir die Kinderzimmer freimachen mussten, zusammenrücken mussten, alle drei in einem Zimmer, dann kann ich mich noch erinnern, wie wir ja frei improvisiert, aber richtig schön dreistimmig Weihnachtslieder gesungen haben. Frei erfunden, die Gegenstimmen. Der jüngste, Johannes, hat mal mit seiner hellen Stimme einen Sopran gesungen und da gibt es sogar noch Aufnahmen. Mein Vater hat dann mit einem Philips-Tonbandgerät, was er von der Schule mitgenommen hat in den Weihnachtsferien, dann sowas dann mal aufgenommen. Ja, das sind so die ganz frühe Erinnerungen. Also dann habe ich, ja, wie jedes Kind, immer mit 4 oder was in der Gegend wird das gewesen sein, mit Blockflöte anfangen müssen, sage ich jetzt mal. Das hat mich nicht lange gereizt. Dann kam mit 6 das Klavier dazu, beim Vater zunächst. Und für damalige Zeit noch relativ und nicht ungewöhnlich mit 10 Jahren erstes Cello dazugekommen, was zum Schluss ja mein Hauptinstrument geworden ist. Heute fängt man früher an, was auch durchaus nicht schlecht ist, wie ich finde. Man kann Kinder gar nicht früh genug ans Musikmachen dran führen. Aber bei mir war es, wie gesagt, mit 10 Jahren fing ich dann Cello an und dann hat sich ziemlich bald herausgestellt, dass das wohl auch mein Instrument ist. Ich spiele zwar auch bis heute noch Klavier und habe auch meine jüngeren Schüler gerne am Klavier begleitet. Das geht natürlich dann nicht mehr so richtig bei Beethoven und Brahms-Sonaten, aber so Haydn-Cello-Konzerte und sowas, das kann ich noch am Klavier auch selber begleiten. Ja, also wie gesagt, sehr früh angefangen und vielleicht, ich glaube, es ist wirklich so, dass das Spielen der Musik der Bartok-Klavierstücke in den jungen Jahren bei mir hat den Wunsch aufkommen lassen, selbst sowas zu versuchen. Und mir geht es eigentlich fast bis heute so, wenn ich Stücke von Bartok höre, wird mir einfach aus nicht erklärlicher Art und Weise sehr warm ums Herz. Es ist eine unheimlich menschliche und im besten Sinne großartige und schöne Musik. Und das war für mich damals, also Bartok, nicht nur Mikrokosmos, die Sonatine und alles, was ich da von ihm gespielt habe, das war für mich neue Musik damals. Und daran habe ich mich orientiert. Und auch die ersten kompositorischen Gehversuche, sagen wir mal, nicht der erste, mit 10 Jahren habe ich dann Variationen über Merzen der Bauer für Cello-Variationen geschrieben, für so einen örtlichen Musikschulwettbewerb, wo ich das dann selber gespielt habe. Aber so, als das dann ein bisschen ernsthafter wurde, dann waren so das die Bartok'sche Musiksprache, die ich nicht analysiert habe, sondern einfach nur inhaliert, möchte ich fast sagen, und ohne die Spielregeln, die da eine Rolle spielen, zu kennen oder zu erfassen, einfach imitiert, nachgemacht. Aber ich glaube, es ist bei allen Anfängen, man imitiert zunächst mal als Komponist das, was einem gefällt, was einem gerade unterkommt, und über das Nachmachen, nicht nachäffen, sondern sich einfinden in seine Sprache, lernt man so nach und nach, was Komponieren bedeutet und findet darüber vielleicht auch irgendwann die eigene unverwechselbare Sprache. Die ist am Anfang selbstverständlich nicht gegeben. Da kann man nehmen, wen man will. Bei Mozart gab es auch Vorbilder am Anfang und so weiter. Aber das Interessante ist, finde ich eben, immer wieder, dass doch relativ früh bei Komponisten, auch wenn man noch ganz klar das Vorbild hört, etwas Spezifisches, Eigenes hereinkommt, was bis ans Lebensende für den Komponisten in irgendeiner Weise signifikant bleibt. Also ganz früh, also auch beim Beethoven, wo man natürlich den Haydn und Mozart noch in den frühen Werken noch deutlich hört, da ist schon dieses gegen den Strich bürsten, was die Spätwerke erst recht natürlich ausmacht, ist da im Ansatz alles schon vorhanden. Also da ist schon die Physiognomie Beethovens sehr stark zu erkennen.
Also es war vieles früh erkennbar, viel Neugierde, viel Musik im Haushalt, und dann hast du wahrscheinlich auch ein Musikstudium gemacht und gleich Komposition oder erstmal nur Cello?
Ja, Neugierde war tatsächlich extrem groß. Also ich sage jetzt mal, mit 11, 12 war es Bartok. Dann so mit 12, 13, 13, 14 lernte ich dann die Musik von Ligeti und Penderecki, die neue polnische Schule, kennen. Da habe ich natürlich auch nachgeahmt. Ich fand das großartig, mit so einem großen schwarzen Balken über die Notenlinien zu schreiben. Dann hört man ein Cluster und so weiter. Das habe ich natürlich auch nachgeahmt. Und habe mir dann auch, da gab es noch diese grandiose Editionsreihe von der Deutschen Grammophon Avantgarde-Serie, die Schallplan-Serie, die jetzt, glaube ich, sogar zum Teil wieder auch neu aufgelegt wurde auf CD. Das habe ich gefressen. Andere Kinder haben sich vielleicht einen Rollschuh gewünscht. Ich habe mir die Schallplatten-Edition von Deutsche Grammophon gewünscht, auch Gott sei Dank bekommen. Und mir sozusagen hörend wirklich alles erschlossen. Schon mit, also Ende 14 war für mich Bernd Alice Zimmermann zum Beispiel ein Komponist, wo ich gesagt habe, was, das ist wahnsinnige Musik. Und es war sogar so, dass in der Zeit auch schon fast, also mit 15 etwa, der Entschluss für mich feststand, wenn ich studiere, und ich werde sicherlich Musik studieren, dann will ich zu Bernd Alice Zimmermann. Ich kann mich auch noch heute genau erinnern an die Situation, als wir saßen, damals gab es noch kein Fernsehen in unserem elterlichen Haushalt, man saß am Abendessentisch und nebenan um 7 Uhr liefen die WDR-Nachrichten. Und da gab es die Nachricht, Bernd Alice Zimmermann hat sich das Leben genommen. Ich weiß nicht, ob es so genau gesagt wurde, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber da brach für mich in dem Moment, das war für eine schockhafte Nachricht. Ja, also so konnte ich nicht bei Zimmermann studieren. Und ich glaube, es ist fast sogar mit ein Grund, weswegen ich mein Studium in Köln, was ich dann 1973 zunächst noch neben dem Abitur sogar schon, in den Vorbereitungen aufs Abitur anfangen konnte, mit einer eintägigen Beurlaubung vom Schulunterricht, um dann einmal in Köln bei Siegfried Palm damals zunächst Cello zu studieren, dass ich das nicht mich entscheiden konnte, zu wem gehe ich als Komponist, wer wird mich als Lehrer interessieren. Nun muss ich dazu sagen, und das gehört in meine Biografie, glaube ich, doch auch dazu, weil ich ihm einfach bis zum Lebensende eng freundschaftlich verbunden war und ihn mit 13 Jahren glücklicherweise kennengelernt habe, war Günter Bialas, ein Komponist, den du vielleicht auch vom Namen her kennst. Er ist nicht mehr. Er war ja nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst in Detmold, aber dann ziemlich bald in München, sicherlich einer der wichtigsten Kompositionslehrer in der Republik. Also das sind Nikolaus Ahuber, Winbeck, Hamel und so weiter. Ganz unterschiedliche Stilistiken an kompositorischen Persönlichkeiten waren alle bei Günter Bialas Studenten. Und ich habe ihn kennengelernt, er hat mich auch wirklich auf eine nette, väterliche, aber auf nicht, wie soll ich sagen, herablassen, naja, der junge Komponist. Nein, also wirklich ganz menschlich, ganz wunderbar, sozusagen indirekt in seine Kompositionsklasse aufgenommen. Ich war nie offiziell eingeschrieben bei Bialas, aber in den ersten Jahren habe ich immer dann ihm auch meine neuesten Stücke gezeigt. Und das war ein Stück für 12 Streicher und Cembalo, das habe ich mit 16 geschrieben. Als ich ihm das zeigte, hat er, das war noch so ein bisschen auch eine Notationsweise in Penderecki, er mir sanft, aber deutliche Kritik geäußert, sodass ich, und das ist nie wieder in meinem Leben passiert, von einem Stück 20% übrig behalten habe und 80% neu komponiert habe. Und da war er dann tatsächlich auch offensichtlich sehr begeistert und hat dafür gesorgt, dass das Münchner Kammerorchester dieses Stück dann uraufgeführt hat. Und ich glaube, ich dann war ich 18 höchstens, als sie das dann gespielt haben. Das war für mich natürlich ein wunderbarer Glücksfall, so ein renommiertes Kammerorchester als Interpreten zu haben in so jungen Jahren, fand ich damals schon sehr beglückt, muss ich sagen. Also da verdanke ich dem Günter Bialas sehr viel. Und wie gesagt, wir haben, das ist gegen die weitere Zeit unserer Begegnung immer mehr in ein ganz gleichwertiges, gegenseitig interessiertes Gespräch geworden, und wir haben, wie gesagt, bis zu seinem Tod, er ist 88 Jahre geworden, und das war auch, fällt mir jetzt ein mit der Nachricht, ich weiß noch, ich hatte in Südamerika, Argentinien und Uruguay Vorträge, das lief, glaube ich, über das Goethe-Institut, weiß ich es gar nicht mehr genau, über neue Musik in der Bundesrepublik zu halten, und hatte da ein Klavierkonzert von Günter Bialas mit im Programm, was ich da vorstellen wollte. Und die erste Nacht wieder im heimischen Bett ließ ich mich vom Radio am Bett wecken, und die Nachrichten kam, Günter Bialas ist gestorben. Ich wollte ihm eigentlich berichten, wie es mir ergangen ist und so weiter. Das war auch, fällt mir jetzt gerade so spontan, ich hätte es ganz vergessen. Jetzt, wo wir davon reden. Ja, also wie gesagt, die frühe Prägung und die Neugierde, die haben mich eigentlich bis heute getragen, neugierig
in alle Richtungen. Und du hast ja auch mit so vielen Interpreten gearbeitet und da bin ich auch immer neugierig, was schätzt du denn besonders an Interpreten?
Also ich schätze an Interpreten, wenn sie mit einer großen Ernsthaftigkeit und Genauigkeit versuchen, zunächst mal den Notentext für sich zu erarbeiten, zu erschließen und die Intention des Komponisten möglichst, soweit ihnen das möglich ist, darzustellen. Und natürlich unbedingt auch, das gehört zur Interpretation dazu, das ist ja das wichtige zweite Glied in dem Prozess von Musik. Erstmal gibt es da die Geheimschrift, die ein paar lesen können auf dem Notenpapier. Dann braucht es die, dieses Dechiffrieren, entschlüsseln, diese Geheimschrift, sage ich mal, in Klang umgestalten. Und damit wird die Stimme des Komponisten hörbar, aber es wird auch die Welt des Interpreten damit hörbar. Also er bringt ja seine musikalische Erfahrung, das, was er bis dahin studiert und aufgeführt hat, das bringt er ja alles mit, wenn er sich mit einem neuen Stück befasst. Und seine Erfahrung kann ihm da helfen und er muss vielleicht auch Neues dazulernen, wenn er ein bis dahin unbekanntes Stück einstudiert, wo es auch keine Referenzaufnahme, an der man sich vielleicht orientieren kann, hat. Dann ist der Interpret, wie gesagt, spielt eine ebenso wichtige Rolle. Und dann kommt das letzte und wichtigste Glied der Zuhörer. Diese drei, wenn das gut funktioniert, ist das einfach ein sehr beglückender Moment, wenn man merkt, das, was ich an Gedanken im Kopf hatte, an musikalischen Gedanken, geschafft habe, möglichst gut auf das Papier zu bringen und ein Interpret das wirklich möglichst gut auch übersetzt, in Klang wieder, in den realen Klang übersetzt und das dann beim Zuhörer möglicherweise sogar eine Gänsehaut erzeugt. Das ist doch, glücklicher kann man gar nicht sein als Künstler. Und auch als Interpret, glaube ich, ist es so, wenn man merkt, mit meiner Art, wie ich der Musik darstelle, kann ich die Leute, die Zuhörer, in Bann ziehen, fesseln, für ein, zwei Stunden aus ihrer üblichen Welt, meine in eine, nicht Traumwelt, aber auf jeden Fall in eine völlig andere, neue, offene Welt der Imagination, der Schönheit, des Schreckens möglicherweise auch entführen. Das ist für mich, und das schätze ich, wenn die Interpreten das machen. Es gibt ja, und ich kann das, muss das leider aus eigener Erfahrung manchen Fällen auch bestätigen, es gibt Interpreten, die diese Sorgfaltspflicht nicht walten lassen und denken, bei neuer Musik kommt es ja nicht so drauf an, das merkt ja sowieso keiner. Ich glaube, der Interpret neuer Musik hat eine noch viel größere Verantwortung gegenüber der Musik, die er ans Publikum bringen will. Also wenn ein Pianist eine Mozart-Sonate schlecht spielt, dann sagt man, ist ein schlechter Pianist. Wenn aber ein Pianist schlecht Stockhausen-Klavierstück spielt, dann sagt man, ist ein schlechtes Stück. Ja? Und also deswegen meine ich, die Verantwortung ist sehr groß. Meine Erfahrung grundsätzlich ist, und mit denen habe ich eigentlich fast immer bevorzugt gearbeitet, dass Interpreten, die das gesamte Repertoire der Musikgeschichte nicht verinnerlicht, aber sich damit auseinandergesetzt haben. Also wer ein spätes Beethoven-Streichquartett als Quartett spielen will, da muss man schon was wirklich drauf haben. Wenn man sich auch der Konkurrenz der anderen Ensembles dann noch Bestand haben will. Und wenn das kann, wenn er dann dieses Ensemble auch den Mut hat, sich mit meinen Streichquartetten auseinanderzusetzen, dann habe ich überhaupt keine Sorge, dass das nicht ganz großartig wird. Und meine Erfahrung mit beispielsweise mit dem Aurin-Quartett, die ja mehrfach was von mir gespielt haben, war in diese Richtung. Die haben das ganze klassische Repertoire, haben aber auch neue Musik viel gespielt. Günter Bialas haben sie wunderbar aufgeführt und so weiter. Oder auch Artemis-Quartett, die mein achtes und fast letztes Streichquartett aufgeführt haben. Da fühlte ich mich immer in allerbesten Händen. Und es gibt hervorragende Spezialisten für neue Musik, die können Dinge spielen, wo die normalen Orchestermusiker sagen, wir mal, nur mit Staunen verstehen, wie kann man das machen? Was, wenn ich der Snowden bin, das kann man doch nicht spielen. Man kann alles spielen. Ich glaube, das ist auch, das hat mir auch, also ich weiß noch, als ich in Hamburg mein Mallarmé-Zyklus dirigieren sollte als Uraufführung, war zur gleichen Zeit, wo die Lachenmann-Oper, Schwefelhölzchen, von den Musikern gespielt. Und ich kam mit den Ensemblemitgliedern natürlich bei den Proben auch mal darauf zu sprechen, wie läuft es da mit Lachenmann. Die waren zutiefst überrascht, wie genau lache man diese Klänge, die wirklich ungewöhnlich sind, wie genau er eine Vorstellung hat und er sie auch vorführen kann und erklären kann, bis es so kommt, wie er sich das vorstellt. Und wenn man den Musikern wirklich als Komponist zeigen kann, wie es geht, dann hat man gewonnen. Dann hat man auch das Herz der Musiker gewonnen. Und dann lösen sich manche scheinbar unspielbaren Stellen, lösen sich, die Schwierigkeit beginnt sich aufzulösen. Weil dann sucht, wenn man verstanden hat, warum das so und nicht anders sein soll, dann findet man eine Lösung. Im Idealfall, wenn es wirklich mal, es gibt Dinge, die lassen sich wirklich nicht machen. Ich habe solche Stücke auch schon aufführen müssen, wenn ein Komponist eben wie eine Geige funktioniert, nicht weiß und ein Doppelgriff, unteres G und ein A da drüber eine Sekunde, kann man einfach nicht spielen, gibt es nicht auf der Geige zu spielen. Da muss man, wenn dem Komponist das passiert, was hoffentlich nicht passiert, das sollte eigentlich nicht passieren, dann muss man eine Lösung finden, eine Änderung durchführen. Also. Aber wie gesagt, ansonsten ist das, glaube ich, wichtig, dass wenn man mit einem Instrumentarium umgeht, dass man als Komponist fast besser das Instrument kennt als die Instrumentalisten. Und bei Lachenmann, der weiß, was er schreibt. Mhm. Ja? Und deswegen, also er hat ja viele Jahre immer wieder auch darunter gelitten, dass die Musiker ihn nicht spielen wollten, weil sie es unmöglich fanden. Aber wenn man es erkannt, und es geht dann. Und es gilt für alles.
Mhm. Ja. Ja, ich höre auch immer wieder, auch wenn ich mit Leuten spreche, die jetzt an der Hochschule lehren oder auch dort, was weiß ich, so ein neues Musikensemble leiten. Und dann, ja, manchmal ist es leichter oder schwieriger, die Studierenden zu akquirieren, die dann in, naja, auch Klassik und so weiter spielen. Aber dass da auch oft so Sachen dann zustande kommen, wenn sie eben Lachemann oder sowas gespielt haben oder irgendwie einen, weiß ich nicht, einen langen, kratzigen Ton oder besonders dünn oder so, dass die dann plötzlich feststellen, wenn man das wirklich kann, dass plötzlich der Mozart oder irgendwas besser läuft. Und ich habe das auch immer wieder festgestellt, weil man ja auch zum Beispiel beim Singen, ne, wenn ich jetzt was hauchig singe oder, keine Ahnung, mit Druck oder wie auch immer, wenn ich das bewusst mache, bin ich schon wieder 5 Schritte weiter. Natürlich kann ich auch wieder alles schön singen, aber es ist immer diese Bewusstmachung. Was mich auch noch interessiert ist, da du ja auch Cello spielst und dann auch Campanula, würdest du sagen, du kannst dich mehr in die Interpreten einfühlen, weil du selber auch Musiker bist und bist vielleicht auch, wie soll ich sagen, vielleicht auch manchmal nicht so irgendwie so streng oder weißt auch, wie muss man das verpacken, damit der andere das vielleicht auch gut nehmen kann und wirklich, ich sag mal, über sich hinauswachsen kann und nicht sich irgendwie so gehemmt fühlt, oh Gott, da sagt jetzt der Komponist lauter Sachen und eigentlich kann ich jetzt gar nichts mehr und bin ganz eingeschüchtert.
Ja. Ja, also ich glaube in jedem Fall, ich meine, früher war das ja der Normalfall, der Interpret war ein Komponist und der Komponist war auch ein Interpret, nehmen Sie Beethoven, Chopin, wen auch immer. Das hat sich ja erst so im 20. Jahrhundert, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so ein bisschen voneinander getrennt. Es gibt immer noch Komponisten, die auch Interpreten und auch gute Interpreten sind. Das gibt es schon, denkt man so an jemand wie Holliger oder auch, was weiß ich, Wittmann als Klarinettist und Komponist, jüngerer Kollege. Es gibt es schon noch, aber es gibt schon das Spezialistentum Komponisten. Und ich finde, deshalb würde ich bin ja in die Situation geraten, dass ich gar nicht Kompositionslehrer an irgendeiner Hochschule geworden bin, sondern an der Hochschule nur Kammermusik. Und was heißt nur? Ich durfte Kammermusik unterrichten. Ich glaube, es macht mindestens genauso viel Spaß und Freude, wie junge Komponisten auf ihrem Weg zu begleiten. Aber ich habe ja immer wieder mal gelegentlich private Kompositionsstudio gehabt. Meine Vorgabe ist immer, du musst als Komponist, wenn du etwas schreibst, es selber darstellen können. Also du darfst eine rhythmische Komplexität, die du selber nicht mehr in der Lage bist darzustellen, darfst du nicht einfordern. Denn wenn du der Musiker sagt, das kann man nicht, dann musst du ihm zeigen, wie es geht. Und dann hast du gute Karten. Also natürlich, das ist das eine. Also die Erfahrung als, man lernt als Komponist beim Musikmachen, beim eigenen Musikmachen unendlich viel. Ich kann Mozart-Streichquartett oder auch ein Streichquartett von Nono analysieren, ich kann Noten lesen und das ist für den Nono muss man vielleicht noch ein bisschen länger, braucht man etwas länger bei der Lektüre als beim Haydn oder Mozart-Streichquartett, aber wenn man dann das, was man theoretisch erfasst hat, in Klang umsetzt. Das ist noch eine ganz weitere Dimension, die sich da öffnet. Also man erkennt als Interpret manche formalen Dinge sogar noch viel besser, als wenn man es nur theoretisch in Analyse macht. Und insofern ist mir das wichtig geblieben, immer noch Musiker zu sein. Bis jetzt betreibe ich das ja, ist ja gerade erst vor wenigen Monaten eine neue Solo-CD erschienen, mit auch ein paar Stücke mit Harfe und Zuspielern dabei. Aber wie gesagt, ich bin dankbar, dass ich so lange noch spielen kann und spielen konnte und auch unterschiedliche, also alles an Repertoire von Vorbachscher Musik bis eben zu vielen Uraufführungen. Und ich meine, ich habe da natürlich auch schon auch gemerkt, dass ich manchmal Musik spielen musste, wo ich merkte, der Komponist hat leider nicht ganz so viel Ahnung von dem, was wirklich möglich oder nicht möglich ist. Das ist mir Gott sei Dank nie passiert. Vielleicht auch aus dem Grund, weil ich auch weiß. Es ist zum Beispiel dann auch natürlich so, man ärgert sich manchmal als Interpret dann auch, der alles spielt, dass etwas unnötig verkompliziert notiert wurde. Man sollte immer versuchen, eine Notenschrift, es gibt Notwendigkeiten von der herkömmlichen Notenschrift auf jeden Fall abzuweichen, aber eigentlich kann man alles mit Erweiterung der klassischen überlieferten Notenschrift eigentlich, wenn man Vorstellung hat, notieren. Und wenn man da erst ein riesiges Buch lesen muss, bevor man weiß, was hat das und was hat das jenes zu bedeuten, das mag in Fällen wie bei Lachenmann wirklich notwendig sein, aber manchmal wird die Sache zu unnötig kompliziert. Für mich zum Beispiel so ein Fall, es war mal ein Versuch wert offensichtlich, Brassens von Zimmermann, dieses Klaviertrio. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht sogar, ich habe mich ehrlich gesagt in diesem Moment, muss ich denke ich darüber nach, noch gar nicht drum gekümmert. Aber ihr könnt mir denken, es gibt inzwischen eine Umschrift in eine ganz herkömmliche Art der Notation. Da hat Zimmermann sozusagen weiße Tasten mit weißen Noten und schwarze Tasten mit schwarzen Noten. Das bringt derart viel Verwirrung beim Einstudieren und es wäre nicht nötig. Das hat er mal probiert. Ich würde fast vermuten, gerade im Moment fällt es mir ein.
Ja, es ist halt auch immer so, ich glaube, da geht es auch in diesen praktikablen Aspekt. Natürlich können wir auch irgendwelche neuen Notenschriften lernen, aber ich denke halt auch immer, wenn man das nimmt, was es schon gibt und damit klarkommt, mache ich es halt dem, der es lernt, auch leichter, weil ich nicht erst 3 Wochen irgendwie eine neue Notenschrift lernen muss. Und für mich war auch so ein Aha-Moment vor vielen Jahren. Ich wusste zwar schon immer, dass ich Berioze-Quanzer machen werde. Ich glaube, ich wusste es schon mit 14.
Das, was machen wir jetzt?
Die Berioze-Quanzer. Und dann habe ich sie tatsächlich irgendwann, ich glaube sogar, dass du in einem Konzert warst, irgendwann in Köln, ich weiß nicht, 2011 oder so gemacht. Und ich habe sie nach dem Studium, obwohl ich sie immer machen wollte, ich hatte die Noten schon ewig, ich habe sie aber immer vor mir hergeschoben, weil, wenn man die Noten aufschlägt, wird man erstmal mit 2 Seiten Legende erschlagen und dann habe ich
das
die immer
ja noch 2 Seiten.
Und dann habe ich die immer wieder zugemacht und dachte ich mir, also jetzt so nur als Freizeitvergnügen mache ich das nicht. Dann kam tatsächlich der konkrete Auftrag mit Konzert, gleich mit Mitschnitt, also richtig gefordert. Das heißt, ich musste. Dann habe ich mich mit diesem Stück natürlich beschäftigt. Mittlerweile ist es Teil meines Repertoires. Ich mache es auch sehr gerne.
Auch ein lohnendes Stück, muss man immer wieder sagen.
Das sowieso.
Wenngleich ist natürlich, Cathay Barbarian ist das so besetzt, sagen wir mal, das ist eine singuläre Interpretation. Das ist auch, glaube ich, also ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich würde denken, man darf sich jetzt gar nicht so sehr daran orientieren.
Gar nicht.
Das ist auch richtig so, ja.
Und der Witz ist aber, und deswegen erwähne ich genau dieses Werk, wenn man das gemacht hat, und das ist auch meine Empfehlung an jede Sänger, egal ob Mann oder Frau eigentlich, der irgendwie da weitermachen will, ich habe mich da durchgearbeitet durch diese Legende, ich habe das dann mehrfach gesungen und ein Großteil dieser Notation ist geblieben, so wie die klassische Notation. Das heißt, ich habe festgestellt, dass ich danach so viele neue Musikstücke singen oder aufführen konnte, weil sich alle danach ausgerichtet haben. Ja. Und das ist dann dieses Praktikable, wenn man sich irgendwie darauf verständigt, okay, mach's so und erfind nicht schon wieder irgendwie ein neues Bildchen oder irgendwie, weil du machst das einfach. Und das Coole ist ja, am Schluss, sag ich immer, geht's ja drum, dass ich dann die Musik mache oder das darstelle und nicht, dass ich irgendwie in der Organisation hängen bleibe. Und da sage ich auch immer, macht's doch einfach. Und wenn's geniale Notationen gibt,
Nehmt die übernimmt. Bitte. Ich meine, es wird manches, was so irgendwo zum ersten Mal auftaucht, wird dann tatsächlich, wie du es selber gut beobachtet hast, irgendwann Standard. Und das ist gut. Also ich meine, das selbst in den sogenannten Notenschreibprogrammen, Sibelius, was es alles gibt, da sind ja bestimmte Dinge davon auch sozusagen mit schon drin. Und da ja inzwischen auch die jüngeren Komponisten, die schreiben ja gar nicht mehr von Hand, die gleichen in Sibelius oder Finale oder das, welches Programm auch immer, da kommt allein dadurch, dass das auch dort schon standardisiert ist, eine Einheitlichung bei neuen. Also wie gesagt, man muss die Möglichkeit haben, wenn man etwas im Sinn hat, wo es noch keine plausible Notation für gibt, muss man halt selber was erfinden. Mhm. Aber das ansonsten, also auch wie Space Notation funktioniert und so weiter, das weiß eigentlich inzwischen jeder. Das hilft natürlich, wenn man da tatsächlich dass bestimmte Symbole und bestimmte Zeichen irgendwann Standard werden und man nicht wieder neu lesen muss, ach, ist das jetzt ein Dreiviertelton, ist das ein Vierteltone, der da gemeint ist.
Mhm. Genau. Und du hast ja, wir haben es ja schon erwähnt, auch für Stimme geschrieben. Ich bin immer neugierig, wie das für dich ist. Fällt dir das leicht oder sind da Herausforderungen?
Genau. Es ist ganz, Stimme ist was, oder Gesang ist etwas ganz Seltsames. Ich habe relativ spät eigentlich erst zum Gesang gefunden und heute ist mir Gesang sehr wichtig. Also ich finde es so bedauerlich, dass, was weiß ich, ein Liederabend, egal ob das eine Schumann, Dichterliebe oder auch Winterreise, da kriegt man kaum noch einen Konzertsaal voll. Es ist so eine wunderbare Welt, es ist, wie soll ich sagen, Oper in Kleinstformat, aber noch viel intensiver. Dass Liederabende so wenig nur noch wahrgenommen, finde ich extrem bedauerlich. Also es ist mit ein Grund, ich habe einen ganz großen abendfüllenden Liederzyklus geschrieben, schönste Lieder heißt der, es sind 52 kurze Lieder, du hast ein paar fünf, glaube ich mal, gesungen. Der ist bisher nicht komplett aufgeführt worden, fehlt sagen wir noch ungefähr ein Viertel, was davon noch gar nicht gesungen wurde, weil Veranstalter kaum noch den Mut haben, so etwas unterzubringen in ihre Reihen. Dass das am Anfang für mich eher ein Tuch war, wo ich mich zurückhalten wollte, die Gesang. Das lag daran, mein Vater, der als Schulmusiker natürlich auch Kompositionen gelernt hat, Schröder hatte damals Kompositionsunterricht gehabt, auch als Schulmusiker, und hat so für den Hausgebrauch, wie er selber mal sagte, viel Chormusik im so Stil von Jahr nach geschrieben, also in der Art geschrieben. Also Chor und Gesang war im Haushalt durch meinen Vater besetzt und deswegen wollte ich mich da zunächst gar nicht tummeln. Und tatsächlich ist dann erst relativ spät, die Heinrichslieder ist so eigentlich im Grunde genommen erst mehr oder weniger das Zweite, was ich überhaupt für Gesang. Es gibt drei Lieder auf schlesische Volksliedtexte, die ich mal gemacht habe. Das war das erste, das war sozusagen wie alt war ich da? Gute 20. Aber das war nur so eine kleine Nebengeschichte, also sehr persönliche Gründe, private Gründe, dass das entstanden ist. Jedenfalls, heute spielt es für mich eine große Rolle und ich finde die menschliche Stimme, das ist das nächstliegende Instrument, das wir überhaupt haben. Und also ich kriege Gänsehaut, wenn ich jetzt nur, ich muss nur sagen, Sopran, Nono, dann kriege ich schon Gänsehaut. Ja? Was mit Stimme an Ausdruck möglich ist, finde ich beeindruckend. Ich kann leider nicht singen, ich kann auf dem Cello singen. Ich kann singen, aber ich würde mich nie als Sänger bezeichnen. Aber wie gesagt, es gibt weitere auch für mehrere Stimmen, eigentlich so Chor, das letzte, drei Shakespeare-Lieder für fünfstimmige Shakespeare-Lieder, was ich geschrieben habe. Also nein, die spielt schon inzwischen eine große Rolle.
Und du hast ja jetzt sogar die Gregueras geschrieben, wie ich ja auch wieder singen darf. Das ist ja sogar nur Stimme alleine, da ist gar nichts dabei, außer dass ich noch lustige Utensilien betätigen darf.
Ja, das ist ja, ein Klavierstuhl und so diverse, ich sag Haushaltsgegenstände, die da zum Einsatz kommen. Diese Texte sind ja, Gregueras ist eine neue literarische Form, die der gefunden hat, der Dichter. Und sie sind ja in ihrer Knappheit, haben sie auf der einen Seite fast was vom Haiku, aber sie sind keine echte Haikus. Es ist Weltbeobachtung mit der Lupe manchmal. Mhm. Und sie haben immer ein sehr hintersinnigen
Humor. Und weil die so auf dem Punkt sind, hattest du dann auch die Idee, das für Solostimme zu schreiben?
Ja, also da sagte ich, da brauche ich es jetzt gar nicht unbedingt großartig was anderes. Das, ja, das kann einer allein machen. Die Idee ist ja noch, eine weitere Folge zu machen. Das bei Dessens 33 kurze Nummern. Ich wollte einen Film mit 22 und eventuell dann auch im Original auf Spanisch gesungen machen für Bariton oder Tenor, das weiß ich noch nicht, Bariton und Kontrabass. Also auch dann ganz spartanisch in der Instrumentalbegleitung. Das weiß ich jetzt nicht, ob das noch zustande kommt.
Ich hatte jetzt kürzlich, letzten Herbst, auch das Glück, endlich, stand auch schon lange auf meiner Wunschliste, nicht alle, aber viele Kurtak-Kafka-Fragmente zu machen.
Ja.
Und ich merke jetzt, weil die auch so genial auf dem Punkt sind, also die machen so viel Spaß, wo ich auch sage, das sollte jeder mal gemacht haben, ist auch technisch spannend. Also selbst für eine klassische Sängerin finde ich die cool. Und ich merke jetzt, weil ich auch wieder ein bisschen dran bin, immer mal schon wieder in die Gregorieras reinzugucken, dass das was mit mir gemacht hat, den Kafka jetzt auch mal gemacht zu haben, weil die sind auch so, es ist alles auf dem Punkt.
Ja, ja.
Und das macht aber so Spaß.
Ja, also ich habe damals die Kafka-Fragmente von Kurt, ich bin ja seit 1989, glaube ich, mit ihm befreundet, mit George, und bewundere, dass er jetzt, obwohl er mir damals vor noch nicht so langer Zeit sagte, die Oper Endspiel wird auch sein Endspiel sein, jetzt schreibt er doch noch wieder eine Operszene. Und er wird in wenigen Tagen 99. Ja, eine 4 Wochen sind das, glaube ich, jetzt noch hin. Es gibt ein Stück, was ich dem George gewidmet habe zusammen, das war damals der 80. Geburtstag oder 85, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Salons et puis 17 Dürer-Fragmente. Das ist in mehrfacher Hinsicht, es sind Fragmente wie die Kafka-Fragmente. Es ist auch ein Streichinstrument an eine Stimme. Es ist aber nicht Sopran und Geige, sondern Mezzosopran und Viola. Und das ist mir auch ein wahnsinnig wichtiger Zyklus, den die Mechthild Georg ganz großartig mit dem Vincent Royer gespielt hat, aufgeführt hat. Und die Gregorias setzen im Grunde genommen letztendlich diesen Gedanken, eigentlich von der Gesangsstimme auszugehen, mit kleinen Beigaben, welcher Art auch immer. Die Dürer-Fragmente sind, da geht es eigentlich um die essentiellen Dinge des Lebens, Liebe, Geburt, Tod vor allen Dingen auch. Also am Ende des Lebens sind diese Fragmente entstanden. Die Gregorias, die sind sozusagen mit Weitsicht auf alle Aspekte, auch die humorvollen Aspekte der Lebensumstände eines jeden irgendwie und Beobachtungen von Dingen, die man die täglich sieht und plötzlich, stimmt, habe ich auch noch nie so gesehen. Das, also wunderbare Texte. Ich nenne die, das ist nicht ein Gebetbuch, aber so ein Buch, was ich immer wieder gerne mitnehme, die Gregorias, um mich inspirieren zu lassen. Ich habe das wieder mal mitgenommen, als ich 2019 in Paris mich zurückziehen konnte, um dort ungestört zu arbeiten. Es stand an, ein Sextett zu schreiben für ein Konzert mit dem Duo Smajas Zelinski und dem Assacello Quartett. Ein Sextett für Streichquartett und 2 Klarinetten. Und da wollte ich da reinkommen in der Zeit. Und dann las ich, ich hatte so mein Ritual, wenn man kein Programm hat, sondern wirklich nur für sich ist, keine Ablenkung, welche Art auch immer. Nach dem morgendlichen Kaffee habe ich mich immer hingesetzt, ein bisschen Gregorias gelesen. Und dann kam fast am ersten Morgen schon, ach komm, Fingerübung, schreibst auf jeden Morgen eine kleine Notiz, musikalische Miniatur für Geige. Und die hat mir... Der Impuls kam tatsächlich durch die Lektüre oder irgendeines kleinen Textes. Die werden jetzt bei diesen 8 kurzen Stücken, nur am Ende stehen die unter den Noten, wie man das bei Debussy auch kennt. Ne? Wo so bildhafte Assoziationen im Nachhinein vielleicht aufgerufen werden sollen erst. Und damit hatte ich mal wieder Feuer gefangen, als ich dann sozusagen zum ersten Mal tatsächlich eine musikalische Auseinandersetzung, so, der Impuls tatsächlich direkt daher kam, mich an den Schreibtisch zu setzen und Musik zu machen. Und dann dachte ich, jetzt musst du doch mal ein paar vertonen. Und dann war ich plötzlich drin und dann sind in einem relativ kurzen Arbeitsprozess 33 Texte ausgewählt und vertont worden. Und ich glaube auch, dass man, das ist, was ja gar nicht leicht ist, Heiterkeit in die Musik reinzubringen. Tragische Musik ist viel leichter zu schreiben als heitere Musik. Und meistens geht auch tragische Musik uns tiefer ans Herz als heitere Musik. Aber sag mal, so eine Serenitas, wie man das auch sagen könnte, wie wir zum Beispiel bei Haydn finden, wo es ja auch den, der lebt an vielen Stellen von musikalischem Humor und Witz. Das ist wirklich eine ganz schwere Disziplin. Und das ist für mich, ich glaube zumindest, mir bei diesen Gregorias tatsächlich mal gelungen. Und mein Freund George war auch, also der hat ja nur gelesen, die Noten, war ganz angetan auch, als ich ihm das zeigte, ja.
Also ich kenne dich ja auch eben schon eine ganze Weile und habe ja auch immer wieder so verschiedene Prozesse, teilweise aus der Ferne, teilweise näher beobachten können. Also einmal manchmal hatte ich das Gefühl, dass du dich auch wie so häutest, dass sich auch so manchmal der Stil vielleicht sogar schlichter wird. Und gleichzeitig hast du ja immer wieder so Sachen gemacht, wie du es jetzt auch erwähnt hast oder wie, glaube ich, auch diese schönsten Lieder entstanden sind, dass du dir so Routinen, die du dann irgendwie ein ganzes Jahr lang oder nicht jede Woche oder so gemacht hast, also du hast dich ja da immer irgendwie
gefordert. Ich glaube, das hat mir auch gut getan. Ich weiß, wenn ich mich richtig erinnere, hast du in deinem Gespräch mit dem Walter Zimmermann, war das, wo der Walter dann auch mal versucht hat, so täglich zu schreiben. Und ich weiß, als dieses, das, also ja, und es hat es auch eine Zeit lang durchgehalten, dass er das als, für ihn als Ideal sieht. Und ich kann mich auch erinnern, war sehr neugierig, dann meine Hauptnebenwege zu hören, ein ganz langes, fast dreistündiges Klavierquintett, als es dann am Beethovenfest 2000 Uhr aufgeführt wurde, ist er extra angereist, um das zu hören, weil es wahrscheinlich zunächst mal allein die Idee ihn fasziniert hat, dass sich da jemand jeden Tag hinsetzt, ein Stück weiterschreibt. Und das, ja, ich habe diese sozusagen tagebuchartige, also es ist jetzt in den seltensten Fällen ist tagebuchartig in der Art, wie man als normaler Mensch ein Tagebuch schreibt. Der Arbeitsprozess ist so festgelegt, also habe ich mir so festgelegt. Und es gibt in der Tat eine ganze Reihe Jahresprojekte. Das erste Jahresprojekt war tatsächlich so ein Klangtagebuch 1984. Da habe ich mich hingesetzt und wollte jeden Tag einen Klang aufschreiben, der mir die Atmosphäre, meine Stimmung des Tages sozusagen in einem kondensierten. So die ersten Jahre danach brauchte ich nur lesen, dann wusste ich wieder genau, was an dem Tag gewesen ist. Das ist mit der Zeit natürlich verblasst. Bei manchen Klängen weiß ich immer noch heute, obwohl es jetzt wirklich ja, 41 Jahre erst, was da an dem Tag passiert ist. Das kann ich immer noch nur in dem Einklang, nicht bei allen. Ja, das war eins der ersten dann, ich glaube, dann war Hebdomadea, das ist jetzt tatsächlich 35 Jahre her, 1990. Da habe ich, glaube ich, für mich, wenn ich das so mit dem Abstand des jetzt älteren Komponisten sehe, so genau auf der Lebensmitte, die es im Augenblick bildet, wahrscheinlich auch aus dem Bedürfnis heraus, mal zu zeigen, was ich alles kann oder wie breit mein Spektrum der musikalischen Rede inzwischen gereift ist, mir vorgenommen, jede Woche ein Klavierstück zu schreiben und auch bewusst wieder eine Beschränkung auf das Klavier. Es gibt da zwar auch in einem Heft Erweiterung mit Schlagwerk, aber sozusagen reduziert auf das, was mit einem Pianist mit 10 Fingern an der Tastatur bewerkstelligen kann, mal eine Art Kompendium meiner musikalischen Sprache zu schaffen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, sehr mich gefordert. Es war gleichzeitig das Jahr, in dem mein erster Sohn geboren wurde. Und ich glaube auch, ein bisschen hat eine Rolle gespielt, dass ich in dem Moment mir beweisen wollte, die Familie ist jetzt erweitert, aber das ändert nichts daran. Es ändert dein kompositorisches Leben, hoffentlich. Nicht, also war auch ein Versuch des Selbstbeweises, dass ich dadurch mich nicht jetzt, ich habe das bei anderen gesehen, wo dann Kinder kamen, dann war erstmal viel der Entschweigen. Das wollte ich vermeiden. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass es in seiner Vielgestaltigkeit, es wäre jetzt eine Sendung für sich, da gibt es sogar, glaube ich, auch Sendungen drüber, über die Anlage von Hebdomadea, der zu sprechen. Aber ich habe tatsächlich geschafft, jede Woche ein Klavierstück zu schreiben. Dann sind später eben, dann ist dann.
Und was würdest du sagen, passiert, wenn man so konsequent ist versus, keine Ahnung, wie du vielleicht andere Stücke komponierst? Was ist da so dann der Unterschied? Oder?
Ja, also man kann nicht erwarten und hoffen, dass in jedem Tag Geniales entsteht. Das kann man nicht. Man bleibt aber im Rede- oder im Gedankenfluss. Und als ich die mir vorgenommen habe, das zu machen, Hauptnebenwege anzufangen, das war so eine Idee, die war kurz vor Beginn des neuen Jahres 1998, also Ende 1997 war die Idee gekommen, das mal zu versuchen. Und so wie Walter auch das gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, habe ich das mir auch natürlich offen gehalten. Ich gucke mal, ob das gelingt und nicht gelingt. Aber ich wollte mich disziplinieren sozusagen auch. Und egal, was am Tag anstand, irgendwann, und sei es nur 20 Minuten, dann entstand vielleicht nur ein Takt. Oder wenn ich den ganzen Tag frei hatte, dann konnte auch mal eine Zeitstrecke von 3 Minuten, vielleicht sogar, wenn ich Glück hatte, entstehen, was tatsächlich passiert ist. Und also immer anknüpfend, das Gesponnene sozusagen, auf einen gedachten, imaginären Faden, jeden Tag eine kleine Perle aufzustecken, die zu der vorigen in irgendwie passt, anschließt und das fortsetzt und anknüpft und fortsetzt, was überhaupt eigentlich wie alles komponieren. Alles knüpft an, alles setzt fort. Mhm. Ich setze die Arbeit meiner Kollegen, die vor mir komponiert haben, fort und so weiter. Brahms hat Beethoven fortgesetzt und. Also das aber ist jetzt mal in so einem kleinen privaten Erlebnis, dieses Anknüpfen und Fortsetzen. Und ich habe es mir, natürlich, wenn man dann das Gefühl hatte, und manchmal habe ich das, hatte ich im Konzert und saß abends um 11 Uhr im Hotelzimmer und hat noch keine Note geschrieben, dann habe ich die letzte Stunde des Tages noch genutzt, irgendwas zu tun. Also die Partitur war wirklich jeden Tag dabei und jeden Tag wurde dran gearbeitet. Und natürlich war die Verführung, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt stimmt es, das konnte man, wenn ein ganzer freier Tag war, schon morgens um 11 Uhr passiert sein, dass ich dachte, das ist, so stimmt es. Dann war die Verführung natürlich groß zu überlegen, wie geht es morgen weiter. Und manchmal dachte ich auch, es könnte so weitergehen am nächsten Tag. Aber ich habe mir bewusst verboten, dann, weil es vielleicht im Schwung war.
Aber verändert es auch was irgendwie in der Kreativität, wenn man sich so zwingt?
Ja, ich glaube, es verdichtet machen, die oder? Konzentration und die allgemeine Wahrnehmung. Da ist man mit 100% und vielleicht 150% auf Empfang gerichtet. Mhm. Alles, was passiert, kann relevant sein. Auch die Bahnfahrt zum Konzertort. Mhm. Alles kann Einfluss nehmen. Wenn ich weiß, irgendwann heute im Tag wird für mich diese heilige Zeit kommen, wo ich nur mit diesem Stück...
Und wie ist es dann, wenn du nicht so gearbeitet hast? Ist es dann irgendwie auch befreiend, oh, ich muss jetzt nicht jeden Tag mal ein Stück schreiben oder...
Das ist eine gute und interessante Frage. Also ich habe es des Öfteren als Druck erlebt, wenn ein Auftragswerk gab und der Abgabetermin immer näher rückte und noch nichts fertig oder vielleicht noch gar nichts stand. Es ist einmal so, das war ein WDR-Auftrag, da habe ich gedacht, ich muss das absagen. Und dann, das war aber auch mal wieder in Paris. Und dann habe ich angefangen und nach 8, 12 Seiten Partitur lese ich durch. Und frag mich, was hast du hier Neues gemacht? Ist doch, du hast Handwerk gespielt, so ganzes Handwerk, aber ist für dich, ich habe nichts entdeckt. Habe das in den Papierkorb geworfen, neu angefangen und innerhalb von 3, 5 Tagen ist ein ganz neues Stück entstanden und ich halte das immer noch für auch ein sehr gutes. Da ging es so, dass man manchmal das Gefühl hat, jemand anders führt meine Hand, nicht ich selber steuere das noch. Da war man in so einem, ja, Musik kennt das auch, manchmal in so einem Flow. Das ist ein ganz beglückender Moment. Also ich konnte kaum so schnell schreiben, wie es sich einstellte. Und so konnte ich das Stück dann doch noch gerade auf den allerletzten Drückertermin genau abgeben. Ja, aber wie gesagt, ich fand das eher als Druck und habe mir lieber den eigenen Druck gemacht durch solche Aufgabenstellungen. Vor allen Dingen dann ist es ja nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Mhm. Und bei Haupt- und Nebenwege, bei diesem großen Klavierquintett, war eigentlich, je länger ich fortgeschritten war, hatte ich das Gefühl, lieber Gott, gib mir die Zeit, das muss ich noch unbedingt zu Ende bringen. Wenn ich am Tag danach von der Straßenbahn überfahren werde, nehme ich dir nicht übel. Also ich betreibe jetzt ein bisschen mal, also bildhaft. Aber das, je länger, ich will nur sagen, es hatte entwickelt einfach eine Eigendynamik, das von magischer Kraft. Und bei mir gab es immer Phasen, wo ich dann mal 2, 3, 4 Monate gar nichts geschrieben habe und mich dann wieder dran gesetzt habe. Also es funktioniert nicht nur mit, und auch dann Stücke geschrieben haben, die jetzt nicht irgendeinem Auftrag geschuldet waren, sondern einfach, weil plötzlich der innere Impuls dazu da war, das zu tun.
Ja, sehr spannend. Also es gibt ja so viel, was wir noch besprechen könnten. Ich meine, du kennst dich mit Haikus aus, du hast auch eine großartige Konzertreihe in Bonn gemacht. Da fand ich aber auch sehr bemerkenswert, nicht nur, dass du sie über Jahre gemacht hast, bis zum tausendst, oder?
100 Ausgaben, ja.
Ausgabe, aber dann auch diese Konsequenz, das fand ich auch irgendwie sehr bewundernswert, sagen, jetzt ist Ende, weil es lief ja super, du hättest ja auch weitermachen können oder so. Also, dass du dann auch irgendwie merkst, jetzt ist etwas abgeschlossen oder ich mache wieder Raum für was Neues, das finde ich auch total klasse.
Ja, also ich glaube, man muss als Komponist, aber auch als Veranstalter tatsächlich oder Kurator oder so, ein Gespür dafür kriegen, wo es jetzt richtig ist, aufzuhören. Also, ich meine, früher, das ist vielleicht auch noch zum Komponieren, früher, wenn ich ein Stück anfing, dann musste ich eigentlich schon, bevor ich anfange, wissen, wo es enden wird. Das könnte ich also überhaupt nicht mehr, das kann ich schon lange nicht mehr. Also ich begebe mich auf den Weg und gucke was und weiß noch nicht, wo ich enden werde. Und das macht es sehr spannend. Und dann irgendwann merkt man, es geht jetzt auf ein Ende zu. Und wenn man das spürt, dann muss man dem auch nachgeben. Also und das witzigerweise könnte fast sagen, so wenn zwei Drittel geschrieben wird, das weiß man in dem Moment, wo man schreibt, noch nicht, dass das letztendlich dann zwei Drittel sein werden. Wenn man zwei Drittel hat, dann weiß man, wo das Ende ist. Mhm. Und natürlich hätte ich den Wortklangraum, die Reihe noch weitermachen, also die Ideen wären mir nicht ausgegangen. Ich bin auch gefragt worden, das weiterzumachen. Mhm. Aber wo dann enden? Ja, also ich möchte nicht, dass die Reihe endet, wenn ich plötzlich nicht mehr kann, sondern ich wollte dass auch das einen schönen runden Bogen gibt. Erst war ja mal ganz, wir haben erst mal 8 Veranstaltungen gemacht für ein Jahr lang. Dann war die Begeisterung aber so groß, dass man mich gebeten hat, ein weiteres Jahr zu machen. Was 2 Jahre im Rheinland läuft, ist schon Tradition. Also ging es erstmal weiter und dann habe ich gesagt, machen wir 50 Veranstaltungen. Und bei der 50. Veranstaltung, die wunderbar, riesiger Auflauf von Menschen, wir konnten fast kaum alle unterbringen und auch von der Presse wurde das nett begleitet, da habe ich mich dann bereit erklärt, okay, wir gehen auf die 100 zu, ich verspreche nochmal 100, es ist nochmal 50 Ausgaben.
Und aber jetzt, ich finde auch dieses Aufhören, das ist ja auch eine große Gabe, weil manche Leute können das ja auch.
Ja, das ist richtig. Also ich meine, jetzt im Nachhinein sehe ich noch mehr, noch viel mehr, wie richtig es war, in diesem Moment aufzuhören. Wir haben sind mit dem Ende...
Du kannst ja immer noch was Neues starten.
Ja, ja. Ich mache inzwischen ganz andere Dinge. Also ich habe jetzt innerhalb von 3 Jahren die 3 Ausstellungen kuratiert. Mhm. 2 hatten was mit Musik zu tun, eine gar nicht. Die letzte jetzt vor einem halben Jahr gar nicht mal mehr. Ja, also wie gesagt, die Zeiten haben sich im Augenblick, ändern sich im Augenblick. Wirst du vielleicht auch als Interpret spüren. Wir leben in einer Umbruchzeit, wo ich leider die Sorge habe, dass das Bewusstsein von Kultur auf erschreckende Weise nachlässt, von der Bedeutung und die Wichtigkeit für viele scheinbar nicht mehr relevant zu sein scheint, was mich wirklich traurig macht. Und diesen Untergang möchte ich eben nicht miterleben. Und deswegen, ich bin immer besser, ich meine, ich habe ja auch im Jahr 2000, das waren dann nur 50 Konzerte mit der Susanne Kessel, eine Konzertreihe gemacht, einen Rückblick über das 20. Jahrhundert, aus jedem Jahr ein Klavierstück ausgesucht. Da war die interne Vorgabe, wir machen einen Rückblick, dann bleibt es bei 50, wenn man in jedem Konzert 2 Stücke macht, dann ist nach 50 Konzerten das um. Auch da war natürlich, nach 25 Jahren kriegten wir Mails, könnt ihr nicht jetzt die letzten 25 Jahre nochmal nachtragen? Nein, das macht jetzt keinen Sinn. Das ist für sich eine schöne runde Sache gewesen. Und hier ist es auch so, natürlich dann, wenn man weiß, man will auf die 100 zugehen, dann, du weißt, es hatte jeder Abend hatte ein Motto, wonach ich die Texte, aber auch die, also erstmal die Musik und danach die Texte, die sich miteinander bespiegelten oder wie Synapsen bilden sollten, ausgesucht auf das Motto hin. Und dann habe ich die letzten Motti natürlich, es gab noch andere Spielregeln, in jedem Jahrgang gab es bestimmte andere Spielregeln, zum Beispiel im Beethoven-Jahr, das dann ja leider in der sogenannten Corona-Krise leider sehr kulturfern ablief. Da hatte ich im ersten Abend umschlungen, natürlich denkt man sofort, oder und ja, also war das Wort geisterte durch alle Motti durch, bis hin zu drumherum und so weiter. Das sollte eigentlich, da war es zweimal das Um drin, da sollte es drumherum um die große Fuge gehen.
Ich gehe jetzt mal rein, weil ich glaube, ich will noch andere Sachen von dir wissen. Ja. Und ich glaube, es lohnt sich auch auf jeden Fall, sage ich an dieser Stelle, auch auf deine Webseite zu gehen, weil die ist auch sehr umfangreich, da kann man das alles finden. Was ich mich aber auch immer frage, wenn man so viele Interessen und Begabungen hat wie du, wie kriegt man das unter einen Hut? Wie strukturierst du deinen Tag oder strukturierst du ihn überhaupt? Oder wie schaffst du das alles?
Habe ich nie drüber nachgedacht. Ich habe einfach gemacht. Ja, gut, zum Beispiel, ich glaube, ich bin ein Cellist, der mit dem geringsten Überaufwand Konzertexamen gemacht hat. Ich habe nie länger als 3 Stunden geübt, nie, auch bei meinem Studiums nie. Ich weiß, manche Kollegen haben dann 7, 8 Stunden. Vielleicht hat mir da meine Begabung, mein Talent geholfen, das zu können. Aber ich glaube, ich glaube sogar auch, dass meine Cello-Schüler davon profitieren konnten. Ich habe gelernt, in möglichst kurzer Zeit möglichst effektiv zu arbeiten. Und das geht beim Üben, was eine nur nachschöpferische Arbeit ist. Da muss man nicht sich was ausquetschen, sondern es sind mechanische, natürlich auch andere Vorgänge. Aber jedenfalls ist die Frage, wie man arbeitet. Dass man also gleich beim ersten Einstudieren sofort sich Notizen macht, Fingersätze, Bogenstriche und so weiter, die man dann vielleicht später... Aber jedenfalls nicht Zeit zu verplempern. Mhm. Ja? Und das habe ich vielleicht auch in den anderen Dingen, also ich meine, meine Interessen sind tatsächlich großes, die Literatur spielt mindestens eine genauso große Rolle und bin jetzt, nachdem ich dann im Ruhestand bin, in der glücklichen Lage, noch mehr lesen. Ich hätte gerne 2 Leben gehabt, solange ich noch in allen Bereichen aktiv war, 2 Leben, eins fürs Leben, einer für die Literatur und Kunst und das andere für die Musik, nur dafür. Das geht auch zusammen, es befruchtet sich ja auch gegenseitig. Ne? Also von da aus bin ich ganz glücklich. Natürlich bleibt und wird auch im Nachhinein die Musik sicherlich die wichtigste Sparte bleiben.
Genau, also ich finde es auch super, das mit der Musik und diese unglaubliche Neugierde, die du hast. Und wenn du jetzt auch über so alles blickst oder auch zurückblickst, was bedeutet für dich Erfolg?
Ja, ich glaube, jeder Künstler möchte in irgendeiner Weise Erfolg. Und Erfolg bemisst sich natürlich auch daran, wie man wahrgenommen wird, ob man wahrgenommen wird. Es gibt Komponisten, die, oder Komponistinnen ja auch, vor allen Dingen, denen das scheinbar nicht so wichtig ist. Der letzte Fall, für mich auch eine Neuentdeckung. Wusstest du, dass Yvonne Loriot die Frau vom Messiaen komponiert hat? Ganz beachtliche Sache. Das wird jetzt erst entdeckt. Also das ist eine der letzten, für mich, der großen neuen Entdeckungen. Also da wird der Erfolg posthum kommen. Und das ist ja, es gibt Komponisten, die haben zu ihren Lebzeiten in der allgemeinen Wahrnehmung eher, nicht, dass sie nicht mal aufgetaucht sind, aber die eigentlich erst posthum wirklich entdeckt wurden. Ich meine, selbst Schubert ist eigentlich umfassend erst viel später entdeckt worden. Oder Nan Kerouac hat es gerade noch das miterleben dürfen, wie plötzlich der Weltruhm kam. Das kann man nicht wirklich steuern. Aber natürlich, jeder hätte gerne eine Resonanz, und sei es durch gute Besprechungen, durch viele Aufführungen und so weiter. Mir ist fast am wichtigsten, wenn ich spüre, dass die Kollegen, die Künstler, die mir selber sehr viel bedeuten, mit denen ich befreundet bin oder die ich schätze, wenn ich da eine gute, positive, begeisterte Resonanz bekommen. Ich erinnere mich noch, also Hans Otte, der ja ganz andere Musik schreibt als ich, wir waren aber uns freundschaftlich zugetan, haben immer wieder Kontakt gehabt. Als er meinen Haupt- und Nebenweg gehört hat, hat er mir geschrieben, einen ganz langen Brief, und also sagt, er hätte eine derartige Liebeserklärung einem Kollegen über noch nie gemacht. Er müsste es einfach loswerden. Für ihn war das also eins der genialsten Stücke. So, wie hat es mir gesagt. Oder auch eben, mich freut jede positive Reaktion von George, wenn ich ihm was Neues schicke in Aufnahme oder auch nur Partitur. Also da weiß ich, das sind kompetente Menschen, die tatsächlich irgendwas bei mir entdeckt haben, was sie anspricht. Natürlich wird das mir jetzt wahrscheinlich, ich glaube es jedenfalls nicht, nochmal passieren, wie es in meiner jugendlichen Phase des Komponierens passiert ist, dass ich wie in Dresden 3-mal die Philharmonie voll bekomme, volles Haus, über 1000 Leute. Das war aber noch zur Zeit, wo es den Eisernen Vorhang gab, wo jeder, der aus dem Westen in der DDR auftrat, per se schon erstmal interessant war. Gut, aber das ist nicht das Wichtigste. Ich glaube, fast sogar... Ich bin der schärfste Kritiker meiner selbst. Wenn die Sache, die ich da in die Öffentlichkeit freigebe, wenn ich das gut finde, dann ist das auch ein Erfolg. Denn es ist nichts, ich habe zwar viel geschrieben, aber weiß Gott, oft mit Zweifeln und Selbstzweifeln und zu kämpfen gehabt. Aber wenn ich dann weiß, das weiß man in ganz gelegentlichen Fällen nicht sofort, weil man braucht sogar ein bisschen Zeit. Aber dann ist das auch für mich ein Erfolg. Mhm. Ja? Wenn ich selber sehe, es hat Hand und Fuß. Und ich meine, jedes neue Werk muss sich ja mit im Umfeld und mit den messen, was schon an genialen Meisterwerken, und es gibt unendlich viele musikalische Meisterwerke, ich kann sie gar nicht aufzählen, wenn man nur in eine Gattung guckt, Streichquartett, da wimmelt es nur so von Meisterwerken. Und wenn man selber ein Streichquartett schreibt, muss das daneben Bestand haben, wenn man heute schreibt. Und wenn einem das gelungen ist, ist das auch ein Erfolg, ein privater Erfolg, ganz privater. Und der ist auch nicht unwichtig.
Auf jeden Fall. Ja. Genau, und wir sind jetzt auch bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich gern von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
Ja, das schließt eigentlich ja ganz gut an das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also die Selbstkritik ist sehr wichtig. Also, aber zunächst mal alle Sinne offen, in alle Richtungen, auch in alle künstlerischen Disziplinen, neugierig bleiben, was passiert da, was gibt es dort, sich auch mit Dingen beschäftigen, die ganz weit zurückliegen. Die können mich in eine enorme Energie auf das eigene Schaffen bringen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja, also wie gesagt, nach außen alles Sinne offen, aber gleichzeitig die Innenschau nicht vergessen und vor allen Dingen auf die eigene innere Stimme hören und sie nicht verstellen, weil angeblich schreibt man heute so, angeblich wenn ich das mache, habe ich Erfolg. Wenn ich jenes mache, wird mir das keiner abkaufen. Also da nur eine ureigenste, ganz persönliche Handschrift kann so entstehen. Und das ist das Wichtige. Es gibt viele Stücke, die sind austauschbar. Da kann man auch nicht die Handschrift des Komponisten, die weiß man allenfalls gut, das sind in den 60er Jahren geschrieben oder so. Ja, also manche serielle oder pseudoseriellen Stücke, die klingen völlig austauschbar, als der Komponist nicht zu erkennen. Weil es halt damals wurde so geschrieben. Das hat mich nie interessiert. Natürlich habe ich mich mit allen Stilrichtungen und allen Entwicklungen der Musik beschäftigt. Und das sollte man eben, wie gesagt, als junger Komponist auch tun. Und dann, wie gesagt, wenn dann die Selbstkritik auch nicht selbstzerstörerisch, aber kreativ ist, dann kann was werden. Das würde ich auf jeden Fall meinen jungen und jüngsten Kollegen gerne mit auf den Weg geben, ja.
Ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und dass du heute zu mir nach Düsseldorf gekommen bist.
Ja, gerne natürlich. Und ich fand es auch ein spannendes Gespräch. Also auch wenn man kann natürlich immer über die eigene Musik oder über die Kunst im Allgemeinen reden, aber spannend wird es ja erst dann, wenn man mit einem Gegenüber auf bestimmte Dinge eingeht, dann werden Dinge plötzlich aufgerufen, die fast vergessen war, wie jetzt eben mit Bialast eine Todesnachricht, was wirklich oder auch die Frage, dass ich immer noch nicht untersucht habe, ob es inzwischen eine Notenausgabe von Présence in der herkömmlichen Notenschrift gibt. Ich hab eine Partitur zu Hause, das ist natürlich die damalige von Schott, als es ganz frisch war. Und ja, also wie gesagt, dann entdeckt man in so einem Gespräch auch noch was. Dann war es ein gutes Gespräch.
Danke. Ja. Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.